2012. Hier wird Handball zum Hörerlebnis. Tauche ein in die Gespräche unserer beiden Weltmeister Christian und Henning mit den Größen der Handballszene.
Herzlich willkommen zu unserem Podcast 2012 mit Christian Zeitz und Henning Fritz. Unser heutiger Gast startete seine Handballkarriere beim württembergischen SV Remshalden. Weitere Stationen waren der SC Coop, TV Nellingen und die Sportunion Neckarsulm. Seit 2023 spielt sie bei Borussia Dortmund. 2021 bestritt sie ihr erstes Länderspiel gegen Russland. 2023 vertrat sie Deutschland bei der WM und hatte über das Turnier eine Quote von 36%. 2024 war sie im Viertelfinale der Olympiade und bestritt die Europameisterschaft. Herzlich willkommen, Sarah Wachter. Ja, hallo Sarah, vielen Dank, dass du heute unser Gast bist.
Danke, dass ich hier sein darf.
Ja, wie geht's dir im Moment?
Sehr gut. Gestern Spiel gewonnen, heute frei. Einen entspannten Vormittag gehabt, schön ausschlafen können. So sieht's aus gerade.
Ja, jetzt ist mir natürlich aufgefallen, dass ihr gegen Ludwigsburg gewonnen habt. Aber in letzter Zeit zwei Spiele gehabt habt, die ihr verloren habt und dadurch nicht mehr Tabellenführer seid. Aber ja, ich habe mir natürlich das Spiel gegen Göpping angeguckt und da warst du natürlich mit deinen Paraden am Ende maßgeblich daran beteiligt, dass ihr gewonnen habt. Was war los momentan?
Ja, der Januar war irgendwie nicht so einfach. Ich glaube, wir haben von 7 Spielen nur 2 gewonnen, 1 unentschieden in der European League. Ich weiß nicht, ich denke jetzt, die EM-Pause hat uns vielleicht ein bisschen geschwächt. Davor lief alles super gut. Manchmal gibt es so Phasen. Das heißt, dass man einfach dranbleiben muss. Und ich denke jetzt, die letzten 2 Spiele waren dann wieder besser. Jetzt am Wochenende geht es weiter gegen ICAS in der European League. Das müssen wir natürlich gewinnen, wenn wir da weiterkommen wollen. Woran es genau liegt, weiß ich nicht. Ein bisschen Verunsicherung, aber ich sehe positiv.
Ja, das Thema Verunsicherung, da kommen wir vielleicht später nochmal drauf, weil ich glaube, das ist ein wichtiger Part, ob wir jetzt auch gerade was die Nationalmannschaften angeht. Aber das können wir vielleicht später nochmal besprechen. Du hast angesprochen, oder wir haben ja das Thema Nationalmannschaft auf der einen Seite, auf der anderen Seite Verein. Was sind deine, eure persönlichen Ziele auf Vereinsseite und vielleicht auch, was die Nationalmannschaft angeht?
Also Vereinsseite haben wir gesagt, dass wir eigentlich in jedem Wettbewerb bis zum Ende dabei bleiben wollen. Mhm. European League wird jetzt knackig. Wir haben noch 3 Spiele, haben bisher nur 1 Punkt. Trotzdem ist noch alles drinnen. Wir haben natürlich auch die Mördergruppe bekommen, leider. Wobei eigentlich ist es schön, dass man solche geilen Spiele dann hat von Anfang an. Dann im Pokal haben wir es ja jetzt ins Final Four geschafft. Haben jetzt mit Bietigheim im Halbfinale natürlich
echten Gegner.
Nicht so Glück gehabt mit dem Los, aber wir haben ja schon mal gewonnen gegen die, deshalb sehe ich da auch noch positiv und hoffe, dass wir da gewinnen können. Und in der Liga sieht es ja bisher noch gut aus, 2. Platz in der Playoffs, deshalb ist es jetzt auch nicht so schlimm, dass wir die paar Spiele verloren haben. Ja. Und mit der Nationalmannschaft, jetzt steht da die Heim-WM vor der Tür. Da freuen wir uns, denke ich, alle riesig drauf. Klar, die letzten Jahre hat man irgendwie immer in den Finalspielen nicht zeigen können, was in einem steckt und nicht die Leistung abrufen können. Und ich hoffe einfach, dass wir das dieses Jahr schaffen mit den Fans im Rücken. Klar kann das auch vielleicht zusätzlich Druck ausüben, aber wir hatten ja in den letzten Jahren eigentlich relativ viele Spiele in Deutschland, glücklicherweise. Und haben meines Erachtens nach, glaube ich, sogar alles gewonnen zu Hause und können mit dem Druck da mit den Zuschauern, konnten das gut ummünzen in eine Euphorie und ich hoffe, dass das bei der Heim-WM jetzt auch so sein wird.
Da kommen wir gerne später nochmal drauf zurück. Was sind so deine persönlichen Ziele, also gar nicht mal was Erfolge angeht, sondern vielleicht was dein persönliches Torwartspiel angeht? Gibt es da Dinge, wo du sagst, hey, da bin ich sehr, sehr gut, das passt so für mich, aber es gibt noch andere Dinge, die ich vielleicht verbessern möchte?
Also was sehr gut klappt, sind die Würfe aus dem Rückraum. Da habe ich mich jetzt auch diese Saison nochmal sehr weiterentwickelt. Und Nahwurfzone mag ich auch gern, was noch ausbaufähig ist, ist außen, da ist es mal top oder flop. Henning, das kennst du endlich auch.
Schön, dass du so ansprichst. Schön Seitenhieb gegen Henning.
Ja, das ist so ein Torwart-Ding, da rede ich auch oft mit Clara drüber. Also manche Spiele denke ich mir, wow, jetzt bin ich voll drin von außen, dann kommt das nächste Spiel, dann ist es ein bisschen schwieriger. Ich denke, das ist dann auch so ein Prozess.
Mhm. Ja. Also ich kann das gut nachvollziehen. Ich habe hinter viel Abwehrreihen gestanden, wo ich viele Würfe aus dem Rückraum bekommen habe. Das ist einfach auch ein Erfahrungswert, wo man dann auch eine entsprechende Strategie hat. Ich glaube, dass es dann natürlich ratsam ist, sich Torhüterinnen anzugucken, die von außen Position gut sind, um da auch vielleicht eine Strategie zu erkennen. Was machen die vielleicht besser? Weil ohne Strategie sich einfach nur reinzustellen, das ist keine Lösung. Und ich glaube, du kannst es nur schaffen, über das individuelle Training gewisse Bewegungsmuster zu durchbrechen. Also im Spiel sich Dinge vorzunehmen, das gelingt meistens nicht. Also du musst im Training schon mal simulieren. Und ja, wenn ihr da Torwarttraining habt, einfach vielleicht darauf gezielter einzugehen und auch mehr Würfe von außen zu bekommen, um strategisch Dinge besser umsetzen zu können. Das wäre jetzt vielleicht so ein kleiner Tipp von mir.
Ja, genau. Und was mir immer auffällt in der Bundesliga, reicht es oft aus, weil mit meiner Größe weit kommen und mit einem Stellungsspiel weit kommen. Aber international ist es dann schon, sind die außen top, die können Dreher, Heber, kurz, lang, oben, unten. Und dann ist es schon ein bisschen schwieriger. Aber ich bin froh, dass wir in Dortmund auch gute Außen haben, die mich da auch vor Herausforderungen stellen und wir da viel machen und dass es auch schon besser geworden ist.
Kleinen Tipp von Henning noch. Sagt er einfach der Abwehr, dass sie nicht von außen werfen dürfen, sondern lieber vom Rückraum.
Wäre eine Option. Ich hätte einen guten Trainingspartner von rechts außen. Der Christian Zeitz macht gerne Würfe von außen. Ja. Also da kommen seltene Dreher oder Leger, die kommen eher etwas fester. Also von daher.
Hoffentlich nicht auf Gesicht für Christian.
Nein. In diesem Jahr wurden ja die Playoffs wieder eingeführt im Frauenhandball oder in der Frauenbundesliga. Wie denkst du darüber?
Schwierig. Ich denke jetzt gerade mit dem Olympiajahr ist es eh viel. Wir Sportler, die dort waren, hatten wenig Pause, jetzt auch mit der EM. Und es sind jetzt mehr Spiele. Ich denke, der DHB wollte damit, dass wir wahrscheinlich mal öfters so K.O.-Spiele haben werden, die jetzt aber dann auch erst gegen Ende der Saison kommen. Und ich denke einfach so ein bisschen, für mich sollte der deutsche Meister der sein, der am Ende der Saison die meisten Spiele gewonnen hat und konstant war. Und so ist es halt, vielleicht hast du Pech, am Ende der Saison verletzen sich wichtige Spieler, dann stehst du irgendwie ein bisschen geschwächter da. Aber ja, bisher ist es ja für mich noch kein Unterschied. Nur halt, dass wenn man mal verliert, es vielleicht nicht so gravierend ist, wie wenn es keine Playoffs gibt.
Aber ich finde auch, jetzt diese K.O.-Spiele, im Endeffekt geht es ja nur dann gegen Bietigheim, wo du sagen kannst, okay, das ist jetzt das wichtigste Spiel. Aber das wäre in der Saison ja auch so. Also das ändert sich ja nicht daran, dass ob das jetzt am Ende der Saison ist oder während der Saison.
Und ja, genau. Und vor allem, wir haben ja jetzt gegen Bietigheim gewonnen gehabt Ende letzten Jahres. Ja. Und danach dachten wir uns auch alle, ach, so ein Mist, dass Playoffs sind. Und jetzt denken wir uns wieder, ah, vielleicht ist es doch besser, dass Playoffs sind. Ja, man kann sich so auslegen, wie es gerade läuft, aber ich finde das normale System besser.
Weißt du, ob in diesen Überlegungsprozess Athleten mit eingebunden wurden oder wurde das einfach von offizieller Seite so vorgegeben?
Also ich weiß da gar nichts. Ich habe jetzt noch nicht gehört, dass irgendjemand mit eingebunden wurde von uns Sportlern. Deshalb denke ich, dass das beim DHB und bei der HBF lag. Aber ich will jetzt auch nichts Falsches sagen.
Aber ich finde auch, der Spielplan ist komplett so zerstückelt. Also ihr habt ja sehr schnell nach der Europameisterschaft angefangen wieder zu spielen und hattet ihr lange Pause im Januar. Oder war das jetzt nicht für alle Mannschaften so? Also ich finde nicht, dass ihr regelmäßige Spiele habt.
Nee, das finde ich auch nicht. Vor allem Anfang der Saison, da gab es irgendwie Vereine, die hatten 3-4 Spiele und andere, die hatten schon 6-7. Dann natürlich Bietigheim hat halt von Anfang an die Champions League noch. Bei uns kam die European League jetzt erst im Januar, wobei die Quali noch vor der EM war. Es ist ein bisschen zerstückelt.
Wir sind auch 12 Mannschaften. Also wenn du überlegst, dass im Männer erste Bundesliga 18 Mannschaften sind und dann bei Frauen nur 12 und oder letztes Jahr auch nur 14. Also da können ja auch aufgestockt werden.
Ja gut, liegt, denke ich mal, an den Möglichkeiten, inwieweit Vereine Etats zusammenbekommen, um annähernd professionelle Bedingungen zu schaffen. Ne? Ich glaube, in der ersten Liga gibt es ja da auch große Unterschiede. Ne? Ich glaube, dass Ludwigsburg und ihr annähernd professionelle Strukturen habt, aber dann nach unten hin bricht das vom Budget her, glaube ich, auch ziemlich stark weg. Ja,
ja, total. Ja. Und allein auch die Hallensituation. Jetzt, ich denke, ab der nächsten Saison gibt es ja eine neue Regelung, dass du eine Halle brauchst mit 2 Tribünen. Ja. Das wir hier in Dortmund auch nicht haben. Wir haben eine Schulhalle, was an sich auch sehr unprofessionell ist eigentlich, weil ich denke, die Gelder da wären, um hier eine coole Halle in die Stadt zu bauen. Das sind halt auch alles Dinge, die da mit reinspielen und ja.
Aber ihr habt ein schönes Fußballstadion, ich meine, da könnte man ja auch spielen.
Was macht ihr denn da nächste Saison, wenn ihr müsst ihr dann die Halle wechseln?
Ich weiß es nicht richtig. Also die European League Spiele spielen wir ja in Hamm, die spielen wir gar nicht in Dortmund. Und ich weiß nicht, ob der Verein mit der HBF jetzt eine Regelung gefunden hat, ob die irgendwie Strafe zahlen und wir weiterhin in der Halle spielen. Ja.
Also ich habe jetzt gesehen, dass ihr Zuschauerzahlen von 600 Zuschauern habt. Wie wird denn der Handball in Dortmund so angenommen?
Ich denke, wenn wir Werbung machen, dann wird die Halle voll. Jetzt haben wir ja auch das Westfalenhallenspiel gegen Sola, wo wir vor 10.000 Zuschauern hoffentlich spielen werden. Ich denke, wenn gut Werbung gemacht wird, kriegt man die Halle voll, aber manchmal ist halt Fußball, 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 da wird der Handball vielleicht kurz vergessen und dann stehen wir mittwochs in der Halle mit 500 Zuschauern da, was auch nicht so schön ist.
Gibt es da nicht die Möglichkeit, man, ihr tragt ja auch dieses Emblem, wenn man da eine kleine Werbung über den Fußball laufen lassen würde, gibt es da keine, ja, ich sag mal, Kooperation, wäre eine Kleinigkeit, ein bisschen darauf hinzuweisen, auf eure Spiele. Ein Bruchteil von dem, was in das große Stadion geht, wäre ja schon toll für euch.
Ja, manchmal wird es gemacht und dann kommen auch die Leute, aber halt leider nicht immer. Und das ist halt auch der Punkt, wo, denke ich, die Verantwortlichen vielleicht da ein bisschen mehr machen könnten. Wir probieren schon viel mit dem Mannschaftsrat darüber zu sprechen. Es wurde jetzt auch schon besser zum Glück. Und ich denke, das ist einfach, da müssen wir Mädels auch dranbleiben, die Leute nerven, sagen, dass sie Werbung machen sollen. Und dann klappt es ja auch eigentlich.
Einfach mal mit den BVB-Hooligans sprechen.
Oh, das ist Alarm in der Halle. Ja. Ich ja, weiß.
Was sind sie da? Da ist eine echt coole Stimmung. Da kommen sie dann auch raus mit den Pyrotechniken, wenn wir irgendwie mit dem Bus vorbeifahren oder so. Das ist echt ganz cool.
Ich weiß noch, in Skopje, weißt du noch, warst du da auch mal, wo sie da mit den Fußballfans eingemarschiert sind? Da ist eine Stimmung, da kriegst du als Gegner richtig Angst.
Ja. Also macht ein bisschen Druck. Wir unterstützen euch aus der Ferne gerne, ja. Sarah, du hast ja nicht immer im Tor gestanden. Du hast ja als Feldspielerin, glaube ich, begonnen. Auf welcher Position hast du da gespielt?
Ganz untypisch, Rückraum rechts. Wir hatten keinen Linkshänder.
Okay.
Das war ja noch in der Jugend. Da habe ich eigentlich im ganzen Rückraum gespielt. Ich war groß, damals noch sehr gut. Es war dann eine ganz witzige Geschichte. Es war Auswahlmannschaft Rems Stuttgart damals. Sind wir zur HVB-Sichtung gegangen. Eigentlich war ich als Feldspieler dort. Und dann bin ich halt zum Spaß im letzten Spiel wirklich 5 bis 10 Minuten ins Tor gegangen. Und danach kamen die Trainer zu mir und sagen, ja, Sarah, du wurdest gesichtet. Und ich so, ja, super. Aber du musst lange Hosen mitnehmen als Torhüterin. Und ich so, um Gottes Willen. Ja, dann habe ich erstmal meinen Eltern gesagt, wir brauchen Torwartklamotten.
Das hat es, glaube ich, auch selten gegeben, dass du zur Sichtung als Feldspielerin hingefahren bist und gesichtet wurdest, aber als Torhüterin.
Es hat wahrscheinlich nicht für meine Feldspielerqualitäten gesprochen. Ich bin froh, dass es so gekommen ist.
Na, wir hatten auch einen in der Junioren-Nationalmannschaft, der war eigentlich Torhüter, wurde als Torhüter eingeladen. Dann hat er gesagt, ne, er geht nicht mehr ins Tor. Er ist jetzt Feldspieler.
Also es ist schon häufiger vorgekommen.
Ja.
Ja, also.
Ich denke, einen großen Teil daran hat auch mein Bruder. Mit dem habe ich früher immer draußen auf dem Fußballplatz gestanden. Der ist älter. Er wollte schießen, also musste ich ins Tor. Deshalb hatte ich keine Angst vor dem Ball. Und
das ist ja schon mal eine wichtige Sache, wenn man im Tor keine Angst hat und stehen bleibt, dann hat man schon viel gewonnen, ja.
Ja.
Also ab und zu, ich meine, wir merken das ja auch im Gespräch, du machst einen sehr gelassenen, ruhigen Eindruck. Ab und zu bist du im Tor natürlich emotional bei gehaltenen Bällen. Inwieweit hilft dir, ich sag mal, beides? Auf der einen Seite ist wahrscheinlich diese innere Ruhe, aber auch explodieren zu können. Wie schätzt du vielleicht dich auch selber ein?
Ja, außerhalb vom Handball schätze ich mich genauso ein. Also sehr ruhig. Mich kann eigentlich fast nichts aus der Ruhe bringen. Mag es auch gerne allein zu sein, muss ich sagen. Ich muss nicht immer viel unter Leuten sein. Gerade dieses Jahr merke ich sehr, dass mit Olympia und EM und dies und das, dass ich dann auch einfach mal genieße, wenn ich zu Hause auf der Couch liege und mir eine Serie anschalten kann. Und im Tor, da sage ich immer, bin ich eine andere Sarah, da sprudeln eigentlich die Emotionen aus mir raus. Da mache ich einfach das, was ich fühle in dem Moment und ja, so habe ich meinen Weg gefunden.
Aber da kenne ich andere Torhüter, die noch so ein bisschen emotionaler waren. Aktuell hier David Späth oder früher Henning Fritz. Da war doch mehr Action. Da finde ich, da bist du noch sehr gelassen im Tor. Da kenne ich andere.
Manchmal kommt es schon sehr aus mir raus, aber manchmal, wenn ich es nicht fühle, dann bin ich eher so in mich gekehrt und bleib bei mir und ja, so ein David Späth, das könnte ich wahrscheinlich nicht. Da wird mir vielleicht irgendwann der Kopf platzen.
Ja, die Sorge haben wir auch ab und zu, dass der Kopf platzt. Ja, aber spürst du für dich, wenn du genau diese Emotion oder an diese Emotion herankommst, dass du, ich sag mal, in einem Zustand bist, um dann auch deine Leistung zu bringen?
Ja, meistens, wenn die Emotionen rauskommen, dann hat es schon einen Grund. Also entweder, dass mich irgendjemand richtig ankotzt und ich dann endlich einen Ball halte und den dann anschreien möchte, oder dass ich einfach so im Tunnel bin, dass es aus mir heraussprüht. Ich denke, manchmal hilft es schon sehr, weil man halt dann nicht in diese Zweifel reinkommt, sondern es mit den Emotionen einfach macht. Aber manchmal klappt es halt einfach nicht, dann bin ich für mich oder probiere zur Bank zu gehen, ein bisschen mit meiner Torwarttrainerin zu sprechen und ja.
Jetzt hast du gerade gesagt, dass sich jemand ankotzt. Meinst du aus dem eigenen Team oder aus dem gegnerischen Team?
Aus dem gegnerischen
Team. Und manchmal kann auch aus dem eigenen Team, das so, kann man planen, dann weißt du.
So ein Oli Kahn hat auch mal einen eigenen Mann hier.
Ja, also ich find das super, was du sagst, weil es ist ja, glaube ich, immer die Suche nach den Lösungen, um regelmäßig an diese Leistung zu kommen. Ne? Und auch das Thema Zweifel hast du ja angesprochen. Ich glaube, gerade im Tor, dadurch, dass wir ja oftmals mehr Bälle reinbekommen, als wir halten, kann Zweifel entstehen. Vielleicht ist hier auch gerade die Suche nach der Konstanz, Dinge zu suchen, um an diese Emotion heranzukommen. Gibt es da Überlegungen, dass du sagst, okay, du möchtest vielleicht auch zukünftig das und das ändern, um regelmäßig an deine Emotion heranzukommen?
Boah, so weit habe ich noch gar nicht gedacht.
Das ist vielleicht eine Anregung.
Gute Anregung. Ich denke, für mich, ich merke bei mir einfach, wenn ich in diesen Tunnel reinkomme, dass meine Spiele super sind und dass ich auch über mich hinauswachsen kann. Aber manchmal ist es so eine Aktion vielleicht am Anfang vom Spiel oder so, die einen vielleicht ein bisschen verunsichert und es dann schwieriger macht. Wobei ich jetzt auch schon Spiele hatte, wo ich es probiert habe zu faken und es dann doch auch noch geklappt hat in der zweiten Hälfte. Oder dass ich dann den entscheidenden Ball gehalten habe. Am Ende ist es ja nicht wichtig, ob ich 15 Paraden habe und wir verlieren oder ob ich 3 Paraden habe und die wichtige dabei ist. Und in der Hinsicht bin ich viel gelassener geworden diese Saison. Ich weiß nicht, ob es vielleicht auch damit zu tun hat, dass ich jetzt momentan nicht alleine bin. Wir haben noch eine junge Torhüterin, aber Tess, meine Torwartkollegin, ist ja wegen Kopftreffern gerade raus. Und dass es mir einfach so ein bisschen die Lockerheit gibt, Fehler machen zu können und nicht direkt dafür bestraft zu werden, sondern einfach weiter bei mir zu bleiben und auf den nächsten Ball zu schauen und gar nicht so richtig in dieses Zweifeln reinzukommen. Und ich denke, das ist diese Saison bisher sehr gut gelungen.
Wir hatten das Thema Zweifel auch schon in anderen Gesprächen. Gerade im Vergleich Frauen- und Männerhandball. Bei den Frauen bei euch sind die Norwegerinnen ja sehr erfolgreich, wo man nie eine Zweifel sieht. Klar haben die alle eine hohe Qualität. Bei den Männern im Moment sind es die Dänen. Was glaubst du, was ihr vielleicht auch besser machen könnt, auch individuell, um nicht in diesen Zweifel reinzukommen? Gibt es da vielleicht Strategien von deiner Seite? Weil, was wir gesehen haben, habt ihr ja oft, spielt ihr auf einem sehr hohen Niveau. Und dann gibt es einen Knackpunkt in einem Spiel, wo ihr, ich sag mal, führt, aber in kurzer Zeit sofort hinten liegt. Ja, das hat ja mit dem Kopf zu tun. Denkst du, hier gibt es Ansätze und hast du vielleicht Ideen und Lösungen?
Ich denke einfach, dass man die vermeintlich wichtigen Spiele nicht zu wichtig nehmen sollte. Das ist gerade in der Vorrunde, sieht man ja bei uns, dass wir super spielen, dass wir eigentlich auch gegen Teams, die unter uns in diesem Ranking stehen, meistens mit über 5 bis 10 Toren gewinnen. Aber sobald es dann halt die oberen 4, 5 Mannschaften sind, dass wir uns schwer tun. Und ich weiß nicht, ob uns dann vielleicht einfach die Wichtigkeit des Spiels ein bisschen beeinträchtigt, locker aufzuspielen. Wäre jetzt auch bei der EM gegen Holland, wir spielen die ersten 20 Minuten super Handball. Ich weiß nicht, wie viel es steht, aber wir waren, glaube ich, mit 5, 6 Toren vorne. Und dann sind es so kleine Punkte wie ein verworfener 7-Meter oder ein verworfener Konter, die uns total den Boden unter den Füßen wegzieht, was eigentlich nicht sein muss, weil das ist ein Ball, den man verwirft. Meine Güte, wenn ein Torhüter nach jedem Ball, den er nicht halten würde, einen Kopf in den Sand stecken würde, dann würde ja gar nichts mehr funktionieren. Und ich glaube, da braucht man einfach die gewisse Lockerheit und Gelassenheit und auch den Glauben an sich selber und an die Mannschaft, dass man nicht direkt einen Kopf in den Sand steckt, wenn vielleicht mal was 10 Minuten nicht funktioniert und das dann probiert, vielleicht in der Abwehr zu kompensieren. Mal den aufs Maul gibt, jemanden auf den Boden schmeißt oder was weiß ich. Ich denke, das sind solche Dinge, die uns in den Situationen vielleicht dann fehlen.
Jetzt nochmal, du hast angesprochen, dass du in den Tunnel kommen musst. Gibt es einen Kniff oder ein Ding, wo du sagen kannst, okay, so komme ich in den Tunnel rein? Oder ich weiß zum Beispiel, Henning ist immer früher, wenn er nicht so reingekommen ist, hin und her gelaufen. Weißt du das noch? Um da reinzufinden. Hast du da so einen Trick, wo du sagst, da komme ich auf jeden Fall in diesen Tunnel rein? Oder muss es dann dieser Moment sein, dass du vielleicht einen Ball hältst oder eine gute Aktion hast, dass du dann da reinkommst?
Also ich probiere mich dann immer ein bisschen abzulenken, wenn ich merke, dass ich am Struggeln bin. Dass ich mache auch gerne irgendwie irgendwas am Pfosten, irgendwas berühren, mein Netz richtig hin im Tor oder gehe zur Bank und spreche kurz mit jemandem, aber nicht über eine Aktion oder so, sondern vielleicht auch mal kurz irgendeinen Witz oder so, dass ich auf andere Gedanken komme. Und dann denke ich, ist es aber schon so ein Ball, den man hält, der einem dann dieses innere Gefühl gibt, jetzt bin ich da.
Guckst du in die Zuschauer, ob da jemand ist, den du kennst?
Ja.
Nein, aber Strategien zu entwickeln, dass es halt kein Zufall ist, dass du eine gute Leistung erbringst, sondern dass man es plant. Ich glaube, da Strategien, und die sind natürlich individuell, gar keine Frage, aber da Dinge auszuprobieren, ich sag mal, gerade auch jetzt für dich, in dem, was vor dir steht, ob im Verein oder aber auch für die Nationalmannschaft, ich glaube, da weiter an sich zu arbeiten, das kann ich auch nur empfehlen. Aber wie gesagt, da sind Strategien, wie wir es schon festgestellt haben, einfach sehr individuell.
Aber hattest du auch eine Strategie, oder nicht?
Ich kann mich daran erinnern, dass wenn ein Tor gefallen ist, habe ich einfach diese Bewegung nochmal korrigiert, wie sie aus meiner Sicht richtig gewesen wäre. Dann habe ich mir eine Strategie überlegt, wenn der Schütze wiederkommt, was will ich dann besser machen? Und dann habe ich mich auf die nächste Situation gefreut, also abgelenkt, mehr oder weniger. Ja. Aber ich bin strategisch entsprechend vorgegangen. Wenn du in der Emotion hängst, ne, da ist ein Ball reingegangen und sagst, ah, Mensch, hätte ich mal und hier und da und Ärger, dann ist der Ärger im Vordergrund und dann fängt an, der Ärger und Zweifel umzukippen. Die nächste Situation immer mit einer Strategie. Was möchte ich beim nächsten Mal tun? Dann bist du halt positiv orientiert. Also das kann vielleicht ein kleiner Tipp sein. Ne?
Ja. Henning hat nie erstmal da korrigiert mit der Hand, hat erstmal die Abwehr angemutzt.
Na gut, meistens war die halbrechte Seite da so schwach, weil der immer spekuliert hat, weißt du?
Ja. Ja, die Abwehr ist immer schuld.
Also selbstverständlich. Selbstverständlich. Nein, aber auch hier natürlich immer in die Kommunikation zu gehen. Das ist natürlich leicht gesprochen, gar keine Frage. Ich finde, da ist ein gutes Beispiel momentan im Männerbereich, dass der Andy Wolf hatte ja auch Phasen in seiner Karriere, wo er dann relativ schnell mit seinen Vorderleuten unfreundlicher kommuniziert hat, so möchte ich es mal formulieren. Ich glaube, dass da eine deutlich bessere Kommunikation stattgefunden hat und es beiden zugutekommt. Ja, ich meine, ein Abwehrspieler macht die Dinge auch nicht mit Absicht, das weiß man auch. Ja. Aber zu kommunizieren, das im Ideal schon im Vorfeld, ich glaube, das sind einfach diese kleinen Bausteine, so wie du es ja auch gesagt hast, man bereitet sich vor auf ein Spiel, es läuft alles super und dann sind es manchmal Kleinigkeiten, die das Ganze zum Zusammenbrechen bringen und das darf halt nicht sein. Und wie gesagt, wir haben ja auch euer ganzes Turnier verfolgt und wir sehen das genauso. Wir finden auch, dass ihr so viele gute Spiele gemacht habt und manchmal Kleinigkeiten waren, die dann den Erfolg, den ihr bis dahin euch erarbeitet habt, dann relativ schnell und leichtfertig verschenkt habt. Ja.
Ja, total. Und das ist so schade, weil ich denke, gerade in der Nationalmannschaft, wir haben unglaublich gute Spieler und sind jetzt auch nicht mehr alle so jung, dass wir sagen können, wir müssen noch viel Erfahrung sammeln. Ich denke, wir haben viele, die in der Champions League spielen, in der Europe League spielen und in ihren Vereinen auch große Rollen haben. Deshalb müssen wir ja eigentlich vor nichts Angst sowieso nicht haben, sondern einfach, man hört auch immer wieder andere Vereine oder andere Nationen reden, Deutschland, ihr habt so gute Spieler und wir denken nie, dass es einfach ist gegen euch. Und das ist ja auch schon eine Bestätigung von außen, die super ist. Und jetzt muss es einfach irgendwie einen Punkt geben, an dem wir das ummünzen und an dem wir mal einen großen Gegner schlagen und auch gut schlagen und gut mithalten. Weil jetzt auch alleine im Olympia-Viertelfinale gegen Frankreich, da verlieren wir mit 3 Toren und haben ein super schlechtes Turnier bis dato gespielt. Und kriegen es trotzdem im Viertelfinale hin, eine gute Leistung zu bringen, trotz dem, was uns bis dahin irgendwie widerfahren ist. Und das sind alles Dinge, die eigentlich vielleicht auch positiv sind in dem Negativen.
Also ich finde, euch hat das erste Spiel das Genick gebrochen gegen Südkorea. Und ja, das Spiel gegen Frankreich, da war so eine gewisse Scheißegal-Einstellung und das hat euch dann geholfen. Also, dass ihr nicht diesen schweren Rucksack rumgetragen habt, sondern da war dann die Lockerheit da. Auch gegen die 17.000 Franzosen, die da in der Halle waren. Und das muss irgendwann mal in die Köpfe rein, dass die Deutschen sich nicht selber klein machen, sondern großreden, ja. Dass auch die jeder, auch als Männer oder Frauen, die Möglichkeit hat, um ein Halbfinale zu gewinnen oder ein Viertelfinale zu gewinnen. Und das ist, muss einfach in die Köpfe rein der Deutschen.
Ja, wir haben eine tolle Fähigkeit, uns schlecht zu reden, aber uns stark zu machen. Und im Männerbereich war es wirklich so, die Olympiade, da war, glaube ich, keine große Erwartungshaltung. Und da haben sie locker aufgespielt. Ja? Und du hast ja selber für dich, für euch jetzt diese Erfahrung gesammelt. Wenn man im Kopf nicht diese Wichtigkeit des Spiels hat, dann kann man locker aufspielen. Also glaube ich, muss man im Vorfeld einfach sich selber stark reden. Das muss natürlich, du weißt selber, wenn wir jetzt miteinander reden und wir uns sagen, du bist toll, dann hat das nicht die Kraft. Also das muss schon authentisch sein. Ne? Aber ich glaube, dass man im Vorfeld eines großen Turnieres oder immer, wenn man sich trifft, kann man darauf hinarbeiten. Ne? Jeder für sich selbst. Ich meine, du hast ja selber für dich auch erkannt, dass es Momente im Spiel gibt, wo das schwankt. Und daran jetzt zu arbeiten, dass du halt stabil bist und dir vertraust und deinen Leistungen, ja, dass das halt das Gespräch mit sich selbst mehr oder weniger nicht ins Negative umgibt, ja.
Ja. Ja, und das ist, ich denke gerade auch auf der Torhüter-Position unglaublich wichtig, weil du hast einfach die Zeit, die die Mannschaft im Angriff ist, um nochmal über viele Aktionen nachzudenken. Und sobald es in diese Negativspirale oder in diese negativen Gespräche fällt, hast du dich ja eigentlich in dem Moment selber verloren. Und das ist ja das Schlimmste, was es als Sportler gibt, wenn du den Glauben an dich selber verlierst. Und ich denke, das ist einfach wichtig für jeden, dass du positiv im Kopf sein musst, weil es einfach so, so eine große Rolle spielt.
Jetzt haben wir über Olympia gesprochen. Ihr hattet ein sehr intensives Jahr 2024, dann auch noch mit der Europameisterschaft. Vielleicht zum Thema Olympia, außerhalb der Spiele. Was konntest du von der Olympiade, vom Drumherum und so weiter mit aufsaugen? Gibt es da Geschichten, die du uns berichten kannst?
Super cool. Also alles außerhalb des Sportlichen war eine hammermäßige Erfahrung. Allein wenn du da durch das Dorf läufst und diese ganzen Leute siehst, die alle irgendwie ein Ziel haben, die wahrscheinlich genauso viel oder mehr als du trainieren und man einfach so die gleiche Passion hat, das ist einfach so ein Gefühl, das sich da in diesem Dorf entwickelt, dass man sich endlich mal irgendwie auch gesehen fühlt und gewertschätzt fühlt. Und ich dachte immer, dass man so viel Kontakt auch zu anderen Nationen haben möchte, aber in dem Dorf war eigentlich so, man war so froh, wenn man jemanden mit Deutschlandklamotten an sich vorbeilaufen sehen hat, die gegrüßt hat, man mal ins Gespräch gekommen ist, wie es bei denen in den Verbänden abläuft oder im Training oder auch so mentale Geschichten. Und am Ende sieht man einfach, dass wir alle relativ gleich sind und die gleichen Gedanken haben und die gleichen Gefühle haben. Und ich glaube, das war so das Schönste an dem Ganzen, dieses Gefühl der Gemeinschaft.
Wie schwer war das denn da, der Fokus zu halten auf Handball, dass man nicht zu sehr abgelenkt wird?
Also für mich nicht so schwer, weil ich schon relativ schnell merke, wenn meine Social Battery leer ist und ich dann kurz mal Zeit für mich brauche und dann aufs Zimmer gehe. Klar, wir hatten 2 Wohnungen mit 8 und 9 Plätzen. Dann hat man nicht so viel Ruhe, aber wir verstehen uns ja alle gut. Und hat man auch mal gesagt, ich brauche jetzt mal kurz für mich. Und am Spieltag habe ich sowieso meine Routine durchgemacht, so gut es ging. Und da ist der Fokus schon da gewesen. Ich war jetzt leider auch gar nicht irgendwo anders zuschauen, weil es einfach mit diesem 2-Tage-Rhythmus, Spiel, freies Spiel und dann immer noch Training, keinen Zeitpunkt dafür gab. Aber trotzdem konnte man es schon sehr genießen, auch in den freien Tagen dann.
Jetzt hast du viel gespielt mit dem Verein, auch mit der Nationalmannschaft viel unterwegs gewesen. Gibt es Hobbys, mit denen du dich beschäftigst, um dich ein bisschen abzulenken von dem ganzen Handballtrubel?
Also so richtige Hobbys jetzt nicht, aber ich gehe gern Kaffee trinken mit meinen Mädels.
Also Gespräche mit Freundinnen.
Ja, genau. Lese gern mal ein Buch, ein gutes. Geh spazieren, sowas. Ich studiere noch nebenbei BWL. Das mal mehr, mal weniger, sagen wir es mal so. Aber langweilig wird es mir nicht.
Und du hast vergessen, du gehst auch noch ins Fußballstadion und guckst dir die BVB-Jungs an und hoffst natürlich auch, dass die mal zu euch kommen, oder?
Ja, genau.
Muss überzeugen kommen. Habt ihr den Kontakt zu den BVB-Verantwortlichen Fußball?
Also eigentlich gar nicht. Mit den Männern haben wir nichts zu tun. Wir hatten mal letztes Jahr, hat ein paar von uns irgendwie ein Videodreh, da war mal ein Emre Can oder sowas dabei. Aber also die Karten kriegen wir halt von unserer Geschäftsstelle dann für ein bisschen billiger. Aber ich gehe jetzt auch nicht so gerne ins Stadion. Ich finde es zwar schade, dass man nicht mal vielleicht irgendwie ein VIP-Ticket kriegt oder mit den Männern irgendwas zusammen macht, weil ich glaube, das wäre so eine coole Aktion. Ich finde es jetzt auch nicht schlimm, dass das nicht passiert. Ich war mit Nico Schlotterbeck, war ich auf der Schule zusammen. Ich weiß gar nicht, ob der mich vielleicht noch kennt oder nicht.
Können wir hier mal aufrufen, dass es hier nochmal zu einem Austausch kommt, ne? Ja, okay. Ja.
Da ist jetzt nicht viel, dass wir mit denen irgendwie was machen. Jetzt für das Spiel in der Westfalenhalle sind wir am Samstag ins Stadion eingeladen. Da spielt, glaube ich, Stuttgart. Da muss ich dann heimlich für Stuttgart.
Hast du Trikot runter von Stuttgart?
Da sind wir dann eingeladen, werden wir auch Flyer und sowas verkaufen und vielleicht auch einen Talk irgendwie mit dem Stadionsprecher haben. Also sowas wird schon ermöglichen, das ist auch cool.
Okay, dann würde ich sagen, lass uns nach vorne gucken. Handball-WM im eigenen Land. Ich glaube, jeder ist glücklich. Wir können davon berichten. Das ist eine ganz tolle Sache. Hast du schon irgendwelche Erwartungen, die da auf dich, auf euch drauf zukommen?
Ich glaube, das ist ganz schwierig einzuschätzen, wenn man sowas noch nicht selber erlebt hat. Ich glaube, ein paar waren ja, ich weiß gar nicht, wann die letzte Heim...
2017?
Ja, genau, waren ja schon dabei. Ich glaube, die Emmy und so. Aber das war ja eher ein Negativ-Event für einen Frauenhandball, für einen deutschen Frauenhandball. Aber ich freue mich einfach auf volle Hallen mit den eigenen Fans. Ich glaube, wir sind alle so weit, dass das uns tragen wird und tragen kann und wir das als positiv aufnehmen. Und ja, wenn du eine WM im eigenen Land spielst, da willst du dann natürlich auch am Ende eine Medaille. Und ich denke, das ist auf jeden Fall möglich.
Damit haben wir auch das Thema Ziel.
Wisst ihr schon, wo ihr spielen werdet? Welchen Hallen?
Wir werden die Vorrunde in Stuttgart.
Heimspiel?
Für mich beides Heimspiele. Stuttgart Vorrunde, Hauptrunde Dortmund. Und dann geht es weiter nach Holland. Ich glaube Rotterdam. Also ist ja mit Holland und Deutschland zusammen. Und die Finalspiele finden, glaube ich, in Holland statt.
Ach, siehst du, da bin ich gar nicht gut informiert, weil ich dachte, das war rein deutsche Veranstaltung. Das heißt, dann die Finalspiele sind dann in Holland.
Genau,
okay.
In Rotterdam, soweit ich weiß. Ja, aber das ist ja auch nicht so weit. Und ich denke, wenn die Euphorie da ausbrechen wird, werden auch viele Fans hoffentlich einen Weg nach Holland finden und uns da dann auch weiterhin anfeuern. Deshalb wird es, denke ich, ein super Event.
Jetzt hat Henning eine Frage ausgelassen, weil ich genau weiß, dass er die nicht stellen will. Henning war ja auch kein schlechter Torhüter früher. Was waren denn deine Vorbilder im Tor damals?
Ich weiß noch, wen ich unglaublich verrückt fand, war natürlich das Silvio Heinevetter, weil es mit seinen spektakulären Paraden hat er uns Kinder natürlich da mitgenommen. Aber so ein richtig, richtiges Vorbild hatte ich eigentlich nie. Ich finde, es ist immer schön, wenn man sich von anderen Torhütern so Dinge abschauen kann. Wie macht die oder der das in so einer Situation? Aber ich bin, denke ich, an dem Punkt, wo ich so mein eigenes Torwartspiel auch gefunden habe und da vielleicht auch selber ein Vorbild für kleinere Kinder jetzt bin. Und ja, ich finde es einfach schön, wenn man sich bei anderen Leuten ein bisschen was abgucken kann, aber so richtig... Wie jemand bin ich jetzt auch nicht. Ich sage immer, ich bin ein bisschen Fußballtorwart. Liegt wahrscheinlich an meinem Bruder. Ja.
Ja gut, so unkonventionelle Bewegungen, wie Silvio Heinevetter sie auch gemacht hat, auch Andi Wolf macht ja keine, ich sag mal, unbedingt typischen Torwartbewegungen, sondern dieses Übergreifen. Aber das hat ein gutes Timing, er ist groß. Also hier zu improvisieren macht auf jeden Fall Sinn. Aus dem Frauenbereich, hast du da eine Torhüterin, wo du sagst, da kannst du das eine oder andere abgucken?
Kathrine Lunde finde ich einfach unglaublich. Ich weiß nicht, wie alt die mittlerweile ist, 44. Und ist immer noch auf Top-Niveau. Und ich denke, bei solchen, gerade auch wenn ich Videoanalyse von der Nationalmannschaft mache, schaue ich mir einfach gerne die Spiele gegen Norwegen an. Weil ich einfach denkt, dass man sich bei ihr so viel abschauen kann, auch vom Torwartverstand. Ich denke, sie guckt auch viel Video, dann siehst du in unterschiedlichen Situationen, okay, die will jetzt das und das anbieten oder geht jetzt voll in die Ecke. Und dann denke ich mir immer, gut, dann haben die wahrscheinlich gesagt, der Spieler wirft gerne dort in der Situation und sowas mache ich gerne. Und ich finde die Lunde einfach unglaublich, mit ihrem Alter noch so topfit zu sein. Ich wünschte, dass es mir mit 44 dann irgendwann noch so geht.
Ich wollte gerade sagen, auch mit grauen Haaren kann man noch im Tor stehen, Henning.
Immer diese Spitzen, heieiei. Nein, also ich kann dir da, also sich weiterzuentwickeln und ich kann es so bestätigen, sie hat sehr, sehr gut gehalten und man merkt diese Strategie und die Idee, also sich hier selber, ich sag mal auch Schritt für Schritt, zu verbessern, zu optimieren. Du hast ja Stärken und vermeintliche Schwächen angesprochen und die Schwächen, ich sag mal, abzumildern oder an denen zu arbeiten. Ich glaube, das macht dein Torwartspiel kompletter und lässt mögliche Zweifel halt verschwinden, ne?
Genau. Und gibt auch, denke ich, die gewisse Sicherheit, weil wenn du auch eine Strategie gefunden hast, die zu 80% funktioniert, dann ist es ja einfach auch eine Bestätigung für einen selber, dass das der richtige Weg ist.
Du, aber nimm bitte nicht die Strategie von Henning an mit Spekulieren.
Ich glaube, Henning, hast du nicht mal mit Wieland Schmidt so ein Torwartvideo? Das habe ich damals mit Wieland angeschaut, weil der war doch bei meinem Torwarttrainer bei der Jugendnationalmannschaft.
Der Wieland, ja. Ja, wir haben zusammen ein Buch auch geschrieben.
Genau.
Da haben wir so ein paar Ideen verfasst, genau. Vollkommen richtig. Wo wir gerade bei den Männern sind, die WM der Männer, konntest du dir Spiele ansehen?
Ja, die Deutschlandspiele habe ich nicht alle gesehen, weil ich auch Training hatte zwischendurch mal, aber gerade die Endspiele gegen Portugal, Dänemark habe ich gesehen.
Ah, super, hast du nur die Niederlagen, hast du die besten Spiele rauszusuchen. Das ist ein schönes Maskottchen hier für die deutschen Mannschaft.
Da heißt es ja gleich hier, die Sarah guckt keine deutschen Spiele mehr. Ja, was war dein Eindruck von der deutschen Mannschaft?
Ja, ich denke, Torhüter natürlich, der Andi im Portugal-Spiel hat den nochmal sehr an Arsch gerettet. Ich denke, wenn der da nicht hinten drin gewesen wäre, wäre es noch schwieriger geworden, aber ich bin nicht so ein Handballkenner. Bin ich ehrlich, finde im Angriff ein bisschen ideenlos vielleicht manchmal, sind nicht so richtig durchgekommen in den Spielen. Ja, aber sonst mag ich die ja eigentlich.
Das hast du schön gesagt. Also ein Handballkenner hätte das jetzt genauso formuliert. Und ich finde, du hast das gut auf den Punkt gebracht. Die waren manchmal ein bisschen ideenlos. Also.
Also ja. Konntest du das mitfühlen mit Andi Wolf, diese Verzweiflung, die er manchmal hatte da gegenüber der Abwehr?
Ich glaube, es hatte dann auch am Ende noch was mit dem Gesichtstreffer zu tun, dass er dann völlig ausgerastet ist, aber ich fand's gut. Ich meine, vielleicht wäre das auch der Weg gewesen, die Mannschaft zurückzukriegen. Ja, und manchmal muss man auch die Emotionen rauslassen. Ich glaube, da kann man keinen Vorwurf machen, dass da jetzt irgendwie sich da rausgenommen hätte und er nichts mit der Niederlage zu tun gehabt hätte. Ich denke, das waren einfach pure Emotionen, die ein Sportler in der Situation loswerden vielleicht nicht möchte, aber muss in der Situation. Und ja, ich finde ihn einfach einen coolen Typ.
Man muss sagen, an den beiden Torhütern hat es nicht gelegen.
Nein, also mit so einer Leistung, deswegen, ich verstehe diese Emotionen. Wenn man so eine Leistung wie in diesem Spiel mit so viel schweren Paraden hat, dann muss man eigentlich gewinnen. Und deswegen, glaube ich, der Frust, der in ihm gesteckt hat, der muss dann auch raus. Deswegen aus meiner Sicht auch völlig nachvollziehbar.
Ja.
Ja. Ja, hast du noch einen Vorschlag? Du hast ja gesagt, da könnten noch ein paar Ideen reingebracht werden. Hast du ein paar Ideen? Gut, du hast jetzt gesagt, du hast halt handballerisch jetzt nicht, aber vielleicht hast du trotzdem eine intuitive Idee, wie das deutsche Spiel dann auch vor allen Dingen in diesen knappen Spielen. Du hast es ja auch gesagt, dass ihr in Situationen manchmal vielleicht ein bisschen zweifelt. Ich glaube, dass das bei den Männern ähnlich war, dass sie nicht diese Leichtigkeit hatten. Gibt es da ein, zwei Ansätze, wo du sagst, hey, vielleicht sollten wir das und das mal probieren, um entsprechend dann auch in diesen engen Spielen erfolgreich zu sein?
Ja, ich finde einfach, dass die Einstellung sich in den Spielen ein bisschen verändern muss. Vielleicht, dass man mehr sagt, ich scheiß auf alles und ich glaube jetzt an mich, ich glaube an uns, ich ziehe jetzt mein Ding durch. Nimm lieber einen Wurf zu viel als einen Wurf zu wenig. Und ich denke, da muss jeder einfach einen nächsten Schritt machen. Und da nehme ich mich auch gar nicht raus. Wir Torhüter, denke ich, spielen auch gegen die unterklassigeren Mannschaften immer souverän. Und jetzt wird es halt mal Zeit, dass wir vielleicht auch in so einem Spiel gegen Dänemark, Norwegen, was weiß ich, gegen wen, super Leistung bringen und vielleicht mal den ein oder anderen Gegenstoß auch halten. Und da heißt es einfach für jeden, den nächsten Schritt zu machen und das nicht irgendwie auf andere zu schieben.
Also sich stark zu reden macht auf jeden Fall Sinn und diesen Wurf mehr zu nehmen. Da haben wir hier einen Fürsprecher. Das war auch Christians Strategie. Einmal mehr werfen als einmal weniger. Von daher ist das mit Sicherheit ein Punkt. Also sich stark machen. Ich glaube, das ist, um das auf den Punkt zu bringen und das auch in der entsprechenden Glaubwürdigkeit und das im Training auch entsprechend schon so weit vorzubereiten, das ist wichtig.
Aber du hast einen Satz gesagt, das spricht, glaube ich, aus allen Torhütern, dass sie keine Ahnung haben von der Handball. Das ist, dass du das jetzt so eingestehst und für alle Torhüter sprichst, finde ich super.
Du musst dazu nichts sagen, hier spricht der Linkshänder. Das ist, sind immer wieder die gleichen Themen. Nein, jeder hat da seine Stärken und Schwächen. Und wie gesagt, ich finde, du hast das sehr gut analysiert, sich entsprechend, ich sag mal, auf die Dinge ja, zu konzentrieren, sich zu entwickeln. Ich sag mal, das ist ja schon eine Fähigkeit zu erkennen, wo entsprechende Schwächen sind und an denen zu arbeiten. Da drücke ich dir auf jeden Fall die Daumen auch für euren Erfolg, den ihr euch wünscht im Verein und auch Nationalmannschaft. Bis hierhin sind wir soweit erstmal mit unseren Fragen durch. Vielen Dank für das Gespräch. Gibt es am Ende noch einen Punkt, den du gerne loswerden möchtest?
Ja, wie seid denn ihr mit Druck umgegangen? War das bei euch auch so einfach?
Nein, aber wie du schon gesagt hast, ich glaube, man muss sich Strategien, um diese eigene Erwartungshaltung und die Erwartungshaltung, die von außen kommt, abzulenken. Ja, also wenn man in ein Finalspiel geht, egal ob das Viertelfinale, Halbfinale ist und sich der Wichtigkeit des Spiels bewusst ist, dann geht das nicht. Das geht nur Fokussierung, Konzentration und trotzdem eine Leichtigkeit. Das ist halt leicht gesprochen, aber sowas muss man vorbereiten. Deswegen glaube ich, im Training immer fokussiert und alles zu geben, trotzdem dabei Freude zu haben, das ist das, was du selber machen kannst. Dann hängt es natürlich ein bisschen vom Mannschaftsverbund ab, wie jeder das für sich selber lebt, dass man trotzdem einen Anspruch hat an die Trainingsqualität, aber dabei nicht verkrampft und trotzdem Spaß hat. Ja, ich glaube, das ist so diese Mischung. Das sollte aber im Vorfeld eines Turnieres schon stattfinden und nicht mit dem ersten Spiel legt man den Schalter um. Das muss vorher schon alles geklärt sein.
Ja, klar. Ja.
Christian, hast du noch einen Ansatz?
Ja, ich könnte jetzt sagen, das muss dir einfach immer scheißegal sein, aber das natürlich darf natürlich
das war deine Strategie?
Kein Trainer hören, ne? Weil, sonst heißt das ja.
Nein, aber diese Leichtigkeit, meine, klar, man will Bock, einfach der Beste zu sein. Was ich vorhin gesagt habe, wir haben diese Fähigkeit, uns eher schlecht zu reden. Und nein, du beweist in jedem Training, wie gut du bist. Und das Schritt für Schritt zu verbessern und daraus ein Selbstbewusstsein mitzunehmen und mit diesem Selbstbewusstsein ins Spiel zu gehen. Ich glaube, dass andere Nationen oftmals in der Komplexität selbstbewusster sind und sich ihrer Mittel bewusst sind und wir eher unsere Schwächen im Vordergrund haben. Und wenn das Spiel kippt, dann kommen die Schwächen wieder im Vordergrund. Ja, ich glaube, daran zu arbeiten, und da kann jeder seinen Teil zu beitragen. Das Wort zum
Schluss. Weise Worte.
Das ist von einem alten Mann hier, alten weisen
Mann. Damit wollen wir es beenden, Sarah. Vielen Dank für das Gespräch. Wie gesagt, wir drücken dir die Daumen für deine Ziele und dann eine gute Zeit.
Dankeschön.
Danke euch auch.
Ciao.
Tschüssi.